Ich grüße euch bei einer weiteren Folge von Hooked on Topic. Ich bin nochmal, mir sitzt der Robin.
Hallo.
Und wir haben uns mal überlegt, eine Art Halbjahresbilanz zu machen. So ein bisschen, so in der Art, so ungefähr. Weil wir gehen bis Juli, das ist schon nicht mehr das halbe Jahr, sondern ein bisschen mehr. Ist uns aber egal. Ja. Und wir haben uns gedacht, beziehungsweise Robin hat sich gedacht, warum nicht mal für jeden Monat quasi ein Spiel raussuchen und über das in Retrospekt reden.
Ich dachte jetzt, wir gucken unseren Kontostand und reden mal wieder die Aus- und Eingaben, die sogenannten Eingaben, wie gut die sind und die Ausgaben irgendwie wieder aufwerten oder wie das aussieht.
Exklusiv für Patreons, das ist dann das neue Format, das als nächstes kommt.
Deswegen hat das nie geklappt, weil ich immer meine Ausgaben und Eingaben gezählt habe.
Meinst du, gibt es sowas, so ein Buchhaltungspodcast?
Eingabe, wo dann Eingabe gesagt wird.
Nee, Buchhaltungspodcast.
Ach so.
Wo Leute, das ist eine gute über Idee. Einfach. Also
und einfach über die aktuellen News
über Finanzen reden
in der Buchhaltungsszene. Weißt du, was ist gerade rausgekommen für eine neue Software?
Aber halt genauso
neue Zahl, die entdeckt wurde.
Genauso enthusiastisch, wie wir über Videospiele reden.
Oh, das finde ich sehr cool. Also falls ihr persönlich einen Buchhaltungspodcast kennt oder sogar leitet, also erzählt uns, ich werde ihn nicht hören sehr wahrscheinlich, weil es ist halt ein Buchhaltungspodcast, aber ich bin sehr interessiert.
Sag mal, hast du wieder an meinem
Den hatte ich nicht, nein, den hatte ich nicht.
Rumgeknabbert?
Den hatte ich sehr sicher nicht.
Ich merke nämlich gerade, dass der hier schon wieder so ein bisschen kaputt ist.
Aber also der einzige Alternative ist, dass ich ihn ohne es zu merken genommen habe und so ein bisschen gegessen habe. Aber dieser Stift ist mir eigentlich unbekannt tatsächlich. Lag der hier rum?
Der lag hier beim Mischpult.
Dann ist es sehr gefährlich. Das ist wie so ein Kauknochen, den du in der Nähe von einem Hund legst. Aber ich glaube es eigentlich nicht, nein.
Nun gut,
ja.
Das nur am Rande. Wisst ihr auch Bescheid, was hier so im Büro abgeht. lass uns doch mal beginnen. Sag doch mal ein Spiel für Januar.
Ich soll 2018. Also es gab für mich zwei Spiele, die im Januar fertig valide Möglichkeiten darstellten. Aber ich habe mich dann am Ende dann doch für das Offensichtlichere mit Monster Hunter entschieden. Mhm. Was ja wirklich ein ziemlich krasser Start ins Jahr war. Wir sind ja auch ein bisschen übers halbe Jahr hinaus, was eigentlich auch ein bisschen egal ist, weil die letzten ein, zwei Monate da sowieso relativ entspannt waren. Ja. Deswegen ist das auch gar nicht so schlimm. Monster Hunter World war aber so ein richtig krasser Start, der vielleicht ein bisschen was für das Jahr 2018 versprach, was bisher nicht so ganz eingehalten werden konnte, meiner Meinung nach zumindest.
Oh, wie meinst du das? Einfach von der Güte des Spielejahres?
Ja, genau, weil wenn man halt denkt, oh, wenn es jetzt schon im Januar so losging, dann fühlt man sich ja direkt an Anfang 2017 erinnert, wo es ja wirklich, also diverse Game of the Year-Kandidaten Anfang des Jahres gab. Und ganz so ist es dann meiner Meinung nach jetzt nicht. Also Monster Hunter World steht da schon, ist also nicht alleine da, ist jetzt auch nicht mein Lieblingsspiel des bisherigen Jahres, aber ist halt so, dass das große Überraschungs-AAA-Spiel für mich so des bisherigen Jahres und hat mich ja auch voll gefangen. Ich glaube, ich habe irgendwie 70 Stunden oder sowas reingesteckt, habe das mit vor einer Woche oder so nochmal probiert und war voll überfordert von allem.
Echt? Ich war so überrascht, als ich, ist jetzt auch schon wieder eine Weile her, aber als ich fürs Devil May Cry Event eingestiegen bin, wie schnell das dann doch wieder ging.
Das hat bei mir nicht so geklappt, aber es kann auch daran liegen, dass das für diese Behemoth-Quest war für Final Fantasy.
Oh, die soll sehr schwer sein.
Genau, habe ich jetzt gerade gelesen, danach dann, also vielleicht lag es auch einfach daran. Aber da werde ich sicherlich noch mal reingucken. Ist halt zeitmäßig ein bisschen schwierig. Da hätte ich hätte also immer wenn ich darüber gelesen habe, dass ein Event startet, hätte ich es eigentlich ganz gerne noch mal angeworfen. Hm. Aber Monster Hunter World ist halt eigentlich kein Spiel, was du jetzt mal kurz eine halbe Stunde spielst, sondern eigentlich schon einen gewissen Aufwand erfordert. Und deswegen war das dann für mich schwierig, danach, als ich es erstmal durchgespielt habe, wieder reinzukommen.
Ja, ich habe es ja bisher auch nur einmal dann noch gemacht für dieses eine Event und den Rest jetzt auch so verpasst und bin da auch gar nicht so up to date. Aber muss man ja Capcom lassen. Sie haben es geschafft, das Spiel relevant zu halten, das gesamte Jahr eigentlich lang, dadurch, dass sie eben immer wieder Events gemacht haben. Jetzt kam ja erst die PC-Version raus, die so ein bisschen problematisch sein soll, ne, was so Performance angeht. Und das ist ein bisschen schade, aber trotzdem ist es wieder in der News drin. Also ich habe irgendwie das Gefühl, es redet immer irgendjemand über Monster Hunter. 2018? Ja, stimmt. Egal, wann du über Spiele redest.
Die PC-Version jetzt, die ist ja auch unglaublich erfolgreich. Ist ja irgendwie auf Platz 5 oder 6 der Spiele mit den meisten gleichzeitigen Spielen auf Steam aller Zeiten, was halt wirklich, wirklich unglaublich ist.
Ja, es ist auch das erfolgreichste Monster Hunter, was Capcom je gemacht
hat. Es ist das erfolgreichste Capcom-Spiel, was Capcom je gemacht hat. Natürlich, also hat sich jetzt nicht insgesamt am meisten verkauft, aber in dem Zeitraum. Es hat sich jetzt, ist es schon bei 10 Millionen? Ich bin mir gar nicht so sicher, ich glaube
nicht. Was ist denn das? Weißt du, hast du im Kopf, was das
auf ich hatte die Liste Capcom letztens spielst? Erst, aber also was wie Resident Evil 4, 5, 6 haben sich halt unglaublich gut verkauft. Und das halt schon seit langer Zeit. Aber in dem Zeitraum, in dem es erschien, ist Monster Hunter World das erfolgreichste Capcom-Spiel bisher. Sieht großartig aus, spielt sich großartig, ist, finde ich, auch jetzt nicht so schwer reinzukommen als Neuling. Ist auch jetzt nicht offensichtlich alles. Ich glaube, ich habe 20, 30 Stunden gebraucht, bis ich das erste Mal dieses Speicher deine Items-Feature wirklich verstanden und genutzt habe.
Du meinst Loadout
quasi. Ja, ja, genau. Ja. Ich glaube, jeder hat in Monster Hunter World zu diesem Moment, wo er schon ein paar Dutzend schon gespielt hat und dann ein Feature entdeckt, von dem er gar nichts wusste, dass es existiert. Ja. Das ist ein bisschen, also diese Menüs kann man auf jeden Fall noch verbessern im nächsten World-Teil, aber bis dahin hatte ich sehr, sehr viel Freude damit.
Ja, mir geht das aber auch so. Ich mag dieses Spiel sehr, sehr gern. Ich mag diese Monster-Animation total und generell die Kampfmechaniken auch, die ja, wie wir dann nochmal festgestellt haben, als wir Ultimate auf der Switch gespielt haben, doch sehr gleich sind zu denen, wie sie vorher waren. Mhm. Also zumindest hatte ich da das Gefühl, ich konnte sofort quasi ein Spiel zurückgehen und kam im Kampf gut klar, weil ich es einfach genauso gespielt hat oder fast genauso gespielt hat. Deswegen vielleicht gucke ich da in der Switch-Version auch nochmal rein, aber momentan haben da andere Spiele Priorität.
Kommt irgendwie auch nächste Woche, glaube ich.
Ja, ja, eben, die steht kurz vor der Tür. Gut, bei mir ist es im Januar Dragon Ball FighterZ, weil das zusammen mit Monster Hunter für mich diesen sehr starken Jahresstart darstellt, weil Dragon Ball FighterZ ein, wie ich finde, super Spiel ist, das in seinem Singleplayer-Content, wie die meisten Spiele seines Genres, mal wieder ein bisschen, ja, nicht so ganz das macht, was ich gerne hätte. Obwohl es ja einen Story-Modus hat, der ein paar coole Cutscenes hat, aber der halt sehr grindy wird. Und das ist sehr schade. Und vor allem ist es ein Story-Modus, der sich, also es wundert mich aber nicht, aber der passt sich halt nicht an, wenn neue Charaktere dazu kommen. Mhm. Kannst mit den DLC-Charakteren im Wesentlichen nichts machen im Story-Mode.
Das Octopath Traveler, der Kampfspiele.
Das ist ein eigenartiger
Vergleich. Eigentlich ist Octopath Traveler das Dragon Ball FighterZ der JRPG.
Aber das Kampfsystem macht halt auch jetzt noch super viel Spaß. Ich habe es erst vorgestern wieder angeschmissen, weil ja neue Kämpfer dazugekommen sind. Zwar die nicht so sonderlich spannenden, nämlich mit Base Goku und Base Vegeta.
So lame.
Da gibt es ja wirklich mehrere Versionen jetzt in dem Spiel. Aber demnächst kommt Cooler und vor einer ganzen Weile kamen ja so Charaktere wie Broly oder Bardock, der auch sehr Goku-ähnlich ist, aber sich dann doch anders gespielt hat.
Was hast du denn jetzt mit den Charakteren gemacht oder dem Charakter gemacht, den du nicht kanntest? Hast du den versucht zu ignorieren mit Absicht?
Ja,
oder?
So ein bisschen. Ja. Also ich habe auch Ja, obwohl die Combo-Challenge mit ihm habe ich auch gemacht, glaube ich, weil das ist immer das Erste, was ich mache im Spiel. Aber worauf Robin gerade anspielt, ich kenne ja die Dragon Ball Super Story nur bis zu einem bestimmten Punkt, nämlich so weit, wie der Manga gerade in Deutschland ist. Und da gibt's Fused Zamasu noch nicht, aber ich weiß schon, woraus der entsteht, weil ich bin gerade kurz vor diesem Plotpunkt. Und generell ist es schwierig, bei Dragon Ball Super ungespoilert zu bleiben. Was aber auch zum Beispiel daran liegt, dass ich ja viel Easy Allies gucke und die fangen halt manchmal aus dem Nichts an, über Dragon Ball zu reden.
Ja, ja.
Das ist dann ein bisschen kompliziert. Aber wie gesagt, so rein von den Spielmechaniken ist das super cool. Also es ist das beste Dragon Ball Kampfspiel, das es gibt. Und eines der besten Prügelspiele, finde ich.
Dragon Ball Xenoverse ist ja auch noch immer sehr aktuell, also wird immer noch sehr weiter entwickelt, Xenoverse 2, um genau zu sein. Ich weiß nicht, wie sehr du das mitbekommst, aber das bekommt auch aktuell immer noch neue Charaktere, hat mittlerweile eine unglaubliche Masse an Charakteren. Und also, die haben wirklich Charaktere, die in der Sekunde, wo die im japanischen Anime erschienen, waren die im Spiel. Und teilweise wurden sogar Designs erstmal in Xenoverse, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, irgendwie so gezeigt für die Öffentlichkeit. Also das war wirklich tagesaktuell teilweise. Und ist halt wirklich so im MMO-Style. Hat sich auch unglaublich oft verkauft. Also Xenoverse und Xenoverse 2 sind ja beide auch noch unfassbar erfolgreich. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das künftig so zwei separate Standbeine so werden. Deswegen Xenoverse 3 aber auch ein Fighters 2 sehen.
Ich hätte ja gedacht, das kannibalisiert sich ein bisschen. Aber was du halt in Xenoverse hast, was du in Fighters nicht hast, ist eben dieser Individualisierungsaspekt, mhm. ne? Dass du deine eigenen Kämpfer erstellen kannst, ja. während Fighters eher, hier sind die Kämpfer, die du kennst und auch relativ wenige im Verhältnis zu Dragon Ball Kampfspielen, mhm. wo du ja oft so eine ganze Masse hast. Und dafür sehen sie aber so gut aus, wie sie noch nie ausgesehen haben, weil dieses Spiel ist ja unfassbar hübsch. Mhm. Und allein dafür freue ich mich schon immer auf jeden neuen Charakter, wenn ich dann einfach die Supers sehen kann und sowas. Ich rechne sehr fest aber damit, dass wir entweder sowas wie Dragon Ball FighterZ Ultimate sehen werden oder einfach schon Dragon Ball FighterZ 2, wie sie es bei Xenoverse gemacht haben, und zwar schon 2019.
Dragon Ball FighterZ Kai?
Überhaupt nicht. Ja, zum Beispiel.
Das wäre
nicht schön. Oder halt super noch mit reinnehmen, ne?
Mit weniger Filler. Alle Nicht-Kanon-Charaktere sind rausgeschnitten aus Dragon Ball FighterZ Kai. Weird. Das ist weniger Content als vorher. Aber hey.
Ja. Das ist mein Januarspiel gewesen. Was ist denn dein Februarspiel? Ja.
Übrigens, bevor das dann thematisiert wird, bei mir war Celeste war auch noch so ein Thema.
Aber Celeste war bei mir auch.
Da sparen wir uns dann auf.
Genau, wir wollen jetzt nicht über alles reden, weil wir da noch andere Gelegenheiten für bekommen später im Jahr, beziehungsweise dann auch Anfang nächstes Jahres, nächsten Jahres. Aber was ist denn dein Februarspiel?
Ja, pass auf, hier müssen wir vielleicht eine Diskussion vorziehen, die wir sowieso Ende des Jahres haben würden. Wir haben da ja keine festen Regeln so oder so. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, was ich mit Shadow of the Colossus machen soll. Weil es ist halt schon einfach ein Remake, aber es ist halt auch schon echt geil.
Naja, also was heißt, was man damit machen soll?
Naja, ob das einfach in der gleichen Liste wie all die neuen Spiele auftauchen kann.
Also bei mir wird es in dieser Liste auftauchen.
Okay, dann.
Und
dann
bei mir wird auch wahrscheinlich selbst sowas wie Shenmue, wo ja viel weniger dran gemacht wurde, aber was ich einfach, wo der Zugriff so schwer war die ganze Zeit, auch das wird wahrscheinlich bei mir auftauchen.
Okay, ja, das spielst du ja auch noch zum ersten Mal, das ist ja noch was anderes dann als bei Shadow of the Colossus, das wir ja vorher schon gespielt haben.
Wenn es 2018 rauskam, darfst du mit in die Liste.
Ja, okay. Hast du das für Februar auch zufällig,
Shadow of the Colossus? Nee, ich habe nicht
Shadow of the Colossus. Okay, alles klar. Dann bleibe ich mal bei Shadow of the Colossus.
Ja.
Das ist wirklich, also Shadow of the Colossus, ne? Ich habe das Spiel jetzt, glaube ich, auf der PS4 viermal durchgespielt. Ja, unmittelbar einmal und dann direkt danach noch zweimal und dann noch einmal im Stream. Ich bin auf unter 3 Stunden irgendwann gekommen, irgendwie 2,5 Stunden oder so habe ich es durchgespielt und hatte da mega viel Spaß dran. Ich muss mir nochmal die Disc von dir ausleihen, um das weiterzuspielen, weil ich habe mir dann ja tatsächlich.
Ist das bei mir?
Müsste es eigentlich, weil ich habe mir dann die US-NTSC Collector's Edition gekauft, weil es sie in Europa nicht gibt. Die hat so ein richtig geiles Steelbook und so eine Karte und alles sowas
da
dabei hat.
Die Saves
nicht und mehr. Da kann man, also die PAL-Saves sind nicht kompatibel mit den NTSC-Spiel.
Dumm.
Was ganz schön bitter war. Ich habe mich schon so verwirrt, warum der das Spiel nochmal komplett neu installiert hat.
Dann lass uns
und
doch die
zwei Icons.
Dann lass uns doch die Discs tauschen.
Hast du nicht auch schon ein Spiel?
Ich habe ein Spiel schon, aber der ist mir jetzt nicht so wichtig, weil ich habe es ja einmal durchgespielt.
Okay. Ja, sure. Shadow of the Colossus profitiert davon, dass es einfach das gleiche Spiel ist. Und es ist eines der besten Spiele aller Zeiten in meiner Giga-Top 5 damals mit drin gewesen. Und davon profitiert es halt. Aber es sieht halt einfach so pervers gut aus. Ja. Und es läuft in 60 Frames. Das ist mir bis heute unerklärlich, wie dieses Spiel so aussehen kann auf der PlayStation 4 Pro. Und dann mit flüssigen 60 Bildern pro Sekunde läuft. Das ist wirklich unerklärlich. Ich habe auch für mich so gar keinen Grund gesehen, da auf die 30 Frames zu gehen, um halt eine bisschen höhere Auflösung zu haben, weil selbst auf meinem 4K-Fernseher.
Ein bisschen höhere Auflösung. Yeah, aber ja.
Selbst auf meinem 4K-Fernseher ist mir das nicht aufgefallen, weil die Bildqualität einfach so mega hochwertig ist. Eine Auflösung hat ja auch unterschiedliche Auswirkungen, je nachdem, wie das Spiel aussieht. Ne? Also wie deutlich du das siehst. Manchmal übernimmt sie auch so ein bisschen, dass das Aliasing weniger wird.
Ja. Ja, klar.
Und die Probleme gibt es halt bei Shadow of the Colossus nicht, weil diese Grundbildqualität in 1080p bereits so unfassbar hochwertig ist.
Ich habe so ein bisschen in beiden Versionen gespielt, weil bei mir hatte ich schon das Gefühl, dass ich das deutlich gemerkt habe, also den Auflösungsunterschied. An mir war meistens einfach das flüssigere Spielen mehr wert, weil das sich einfach besser anfühlt bei einem Action-Spiel ist vielleicht die falsche Bezeichnung dafür, aber halt bei einem Spiel, wo Geschicklichkeit und Reaktion schon eine Rolle spielt.
Und es ist ja auch wirklich so ein Tag- und Nachtsunterschied zum Hauptspiel auf der PlayStation 2, das ja teilweise wirklich mit 15 Frames liegt, du auf den Kolossen rumgeklettert bist. Ich habe das Spiel dazu, also Shadow of the Colossus PS4 war die erste Gelegenheit für mich, mal wirklich dieses Spiel komplett zu erkunden. Also es war halt so, dass ich nicht einfach nur die Kolossi besiegt habe, sondern wirklich, okay, es wäre los, dass ich manchmal Kolosse, manchmal Kolossi sage.
Ist
ich glaube, es ist auf Englisch Kolossi und im Deutschen
Kolosse.
Kolosse, sehr gut. also dass ich vorher einfach diese Kolosse besiegt habe und das war's, aber ich habe ja wirklich beim ersten Playthrough diese komplette Welt erkundet und mir Zeit gelassen und das fast schon wie so ein Exploration Narrative Journey Game irgendwie gespielt zwischendurch und das war so geil, ich habe da so tolle Momente gehabt, wo ich versteckte kleine Felsformationen gefunden habe von so wunderschön von Hand designte Gegenden, die keinerlei Relevanz für irgendwas hatten, mir aber trotzdem wenn auch nicht auf direkte, aber dann doch irgendwie auf indirekte Art und Weise was über dieses Land erzählt haben, fand ich sensationell und dann kann man bei der Version auch ein bisschen Spaß mit den Time Attack Modi haben, was ja auf der PlayStation 3 kaum möglich war, weil das Spiel schwieriger wurde, weil Wanda sehr viel schneller den Halt verloren hat bei den Kolossen, wenn sie schüttelten, was halt das Spiel teilweise nochmal um einiges frustrierender gemacht hat als auf der PlayStation 2 und deswegen ist die PlayStation 4 Version für mich so die definitive Version, auch wenn sie Sachen am Artstyle verändert haben, auch wenn es andere Farbgebung hat. Das finde ich in dem Fall okay, weil es trotzdem so ein krass starker Artstyle ist. Es ist jetzt nicht so, dass sie das irgendwie ersetzt haben und es so, ja, dann machen wir halt hier irgendwie so ein Unreal Engine 4 Asset rein. Ja, ja, genau. Nee, sondern es fühlt sich immer noch wie eine einzige große Welt an, die perfekt zusammenpasst. Und sie ist zwar ein bisschen anders, aber nichtsdestotrotz hervorragend.
Ja. Also ich finde den Look total super von dem Spiel. Auch wenn du irgendwie über die weiten Felder reitest und das ist so ein sehr großes Field of View, was du da hast. Mhm. Also du siehst einfach unheimlich viel von dieser Welt, wodurch das alles nochmal sehr viel größer wirkt. Und das gibt dir so ein sehr einmaliges Gefühl für den Ort, an dem du da bist. Und dann eben die Beschränkung auf die Kolosse fand ich schon damals bei der PlayStation 2 super, ist jetzt auch hier wieder toll gewesen. Nochmal gemerkt, was so die Lieblingskolosse sind. Ein paar hatte ich ja wirklich vergessen, haben wir ja auch im Podcast drüber geredet, weil das einfach so lange her war, dass ich das letzte Mal so wirklich durchgespielt habe. Bin da auch, also das wird bei mir am Ende hundertprozentig mit auftauchen.
Okay.
Ist einfach ein super Spiel. Und ich finde, es gewinnt halt etwas durch dieses Remake.
Finde ich auch, ja.
Ja. Gut, bei mir im Februar, bevor wir zu meinem Februar-Spiel kommen, ist mir aufgefallen, dass der Februar an und für sich so ein Monat der nicht so guten Spiele war. Mhm. Weil allein im Februar sind Metal Gear Survive, das Secret of Mana Remake und Dynasty Warriors 9 erschienen. Das sind alles so Spiele, wo man sagen kann, oh.
Bei Dynasty Warriors 9 haben wir einen Code bekommen, ich habe es gespielt. Und dann habe ich ein paar Tage oder Wochen später eine Mail bekommen, wo gefragt wurde, was wir denn damit gemacht haben und ob wir einen Link haben für die. Da habe ich tatsächlich der PR-Beratung schreiben müssen. Nee, aber. Aber
wir haben noch drüber
geredet. Naja, wir haben im Podcast drüber geredet, genau so. Aber sie haben ja ein Video gefragt. Hier, wir haben im Podcast drüber geredet. Video haben wir noch nicht drüber gemacht. Aber ihr solltet darüber echt glücklich sein. Also, ich habe es dem halt so wirklich geschrieben, dass die Alternative ist, dass ich ein Video drüber mache und es zerreiße wie nichts anderes. Ja, ist okay, stimmt, hast schon recht. So nach dem Motto. Und dass es so weit kommt, dass man eine PR-Abteilung sagen muss: Leute, da wollte er nicht, dass ich noch mehr drüber rede. Glaubt mir das. Das ist auch noch nicht so oft vorgekommen. Aber da war ich ja wirklich einfach ehrlich. Also das habe ich ja wirklich gespielt und konnte nicht glauben.
Ja, nicht nur du, die ganze
absolut scheiße, das ist.
Das ging ja, ich habe da ehrlich gesagt gar keine positiven Stimmen.
Ich auch nicht, nee.
So, wo mal gesagt wurde, so, ja, hier, das macht vielleicht so ein bisschen Spaß, aber insgesamt war der Eindruck immer, nee, das geht gar nicht.
Das ist wirklich ich habe selten ein Entwicklerteam, das so lange an einem Spiel arbeitet, so missverstehen sehen, was die arbeiten eigentlich und was daran gut ist. Ja. Das ist unglaublich. Da können sie sich mit Sonic Team wirklich auf der Party gegenseitig hochheben lassen.
Jetzt bei Secret of Mana bin ich, glaube ich, von den dreien immer noch am traurigsten, weil das einfach so was Gutes verdient hätte. Und dann hat es dieses komische Remake bekommen, wo ich vor allem so Sachen total unverständlich finde, wie dass da jetzt Ladebildschirme drin sind, die vorher nicht drin waren. Ich mir so denke, wie passiert sowas? Wer winkt sowas durch? Und dann sieht's halt aus, wie es aussieht.
Yep.
Aber mein Spiel für Februar ist was ganz Kleines, was ich mir rausgesucht habe, nämlich Moss für PlayStation VR, weil das ein super süßes und sympathisches Action-Adventure ist, beziehungsweise, ja, Action-Adventure kann ja immer alles heißen, indem man halt diese Maus aus der Diorama-Perspektive spielt.
Ich glaube, es ist ein Simulationsspiel nach aktuellen Gamescom-Voraussetzungen, weil eine Maus simuliert wird.
Guckt euch die Gamescom-Nominierten an. Wie heißen die einfach? Gamescom Awards, oder?
Die Gamescom Awards, ja.
Genau. Ist sehr lustig. Das, falls ihr mal so eine sehr professionelle Übersicht haben wollt über das, was da so kommt.
Ja.
Jedenfalls, Moss ist so ein Puzzle-Plattformer, würde man am ehesten sagen. Weil das sind die zwei Sachen, die man am meisten macht. Kämpfe gibt es aber auch. Die Kämpfe sind sehr simpel, aber die Puzzles sind sehr schön, weil sie eben die VR-Mechanik mit einbauen, nämlich die Tatsache, dass du dich halt physisch umguckst. Es ist ja nicht so ein Third-Person- oder Ego-Perspektive-Ding, wie man das eigentlich gewohnt ist von VR-Spielen, sondern man schaut ja wirklich von außen rauf und hat die Übersicht, die die Maus eigentlich nicht hat. Und man wird auch kontextualisiert als großes Wesen in der Welt, wo du ja teilweise deine Spiegelung irgendwie im Wasser unter dir siehst, das eingreift in die Welt, um der kleinen Maus zu helfen bei den Rätseln. Und das ist super cool. Es ist einfach ein sehr einmaliges Spielkonzept. Es ist leider sehr, sehr kurz. Also nach irgendwie 3 Stunden oder so ist man fertig. Und was ich vorher nicht wusste, ist, dass es ein Episodenspiel ist. Mhm. Also da soll es dann noch weitergehen. Und ich hoffe auch, dass es weitergeht.
Also es ist voll. Also du bekommst jetzt keine 2 Episode 2 für den Kaufpreis dazu, das muss man dazu sagen.
Nee, nee, nee. Das aber halt das kostet auch nicht, es kostet 15 Euro oder so.
Was kostet 15 Euro?
Ich glaube.
Ah, das wusste ich gar nicht, dass das so günstig
ist. Ich bin der Meinung, dass das kein so teures Spiel war. Okay. Will mich jetzt aber auch nicht drauf festlegen. Guck lieber nochmal nach.
Ich hatte echt 30 im Kopf.
Kann auch sein, dass es 30 waren. Mhm. 30 ist ein bisschen viel, aber die VR-Spiele kosten generell fast alle ein bisschen zu viel. Mhm. Ja, aber was VR-Erfahrung anging, war das eine der schönsten. Vor allem, weil es so ein schöner Mix war aus eben diesem Staunen über die VR-Erfahrung, also dieses, oh, ich bin wirklich hier und ich kann hier um die Ecke gucken und oh, da ist ein Extra und hol dir das mal. Und dieser tatsächlich super süßen Märchen-Story, die sie erzählen, mit der kleinen Quill, die da auf ihr Abenteuer geht, weil die Animationen sind auch einfach so putzig. Ganz, ganz, ganz schönes Ding, wenn man PlayStation VR hat, dann sollte man sich das mal holen. Hattest du ja auch in deinem Video mit drin.
Ja.
Könnt ihr euch auch im Stream nochmal anschauen, da haben wir es ja gespielt. Deswegen ist das mein Februarspiel.
Ich liebe A Way Out, Tom. Mhm. Ich liebe immer noch A Way Out. Die Zeit hat daran nichts geändert. Ich weiß, das Spiel hat auch ein paar negative Kritiken bekommen und ist jetzt nicht so das top bestbewertete Spiel aller Zeiten. Gerade das Writing wurde dann ja doch sehr viel kritisiert. Aber ich liebe dieses Spiel. Das ist für mich so eine richtige, spaßige, also das ist fast schon. Es ist so eine perfekte Videospielversion von einem Hollywood-Sommer-Blockbuster für mich. Ja. Und diese Koop-Natur hilft dabei noch, weil sie bei dieses Gefühl, gemeinsam mit dem Kumpel einen spaßigen Sommer-Blockbuster zu erleben, so, weiß ich nicht, so anders dir wiedergibt, so einzigartig für das Medium. Und wir beide hatten da so viel Freude mit und waren so, ich bin jemand, das weiß man ja, ich liebe Überraschungen in Videospielen. Das ist für mich fast das höchste Gut, wenn ein Videospiel noch überraschen kann. Und das hat
positiv. A Way Out.
Positiv, natürlich. Und das hat A Way Out wirklich stündlich geschafft, mich zu überraschen mit den Mechaniken. Und wir haben, oder ich, teilweise auch du, wir haben immer wieder gesagt so, ja, das weiß ich jetzt nicht, ob es das noch kommt. Und dann kam das. Und auch Sachen, mit denen wir gar nicht gerechnet haben, die kamen auch. Und dann hat es mich auch erzählerisch packen können. Ich weiß, das ist jetzt kein Silent Hill 2 von der Writing-Qualität her, aber es ist halt auf seine etwas schlockige Art und Weise unfassbar unterhaltsam.
Naja, vor allem, es macht ja storytechnisch etwas, was gerade so witzig ist, dadurch, dass es ein Koop-Spiel ist und man sich halt nach und nach so identifiziert als die Figur, die man da gerade spielt, wodurch der Verlauf der Geschichte dann noch ein bisschen was macht und das fand ich auch super gut. Und ich mag halt, wie viel Freude sie einfach an dieser Koop-Natur hatten, weil wäre das ein Singleplayer-Spiel gewesen, dann wären, glaube ich, nicht so viele so banale kleine Minispielchen wie irgendwie Baseballschläger oder viel gewinnt drin gewesen, weil viel gewinnt gegen eine CPU zu spielen, wäre, glaube ich, jetzt nicht so spaßig gewesen, wie das gegeneinander zu spielen. Und solche kleinen Spielereien und diese ganzen Inszenierungstricks, die es dann auch macht, weil es ja auch wirklich cool inszeniert ist an ganz vielen Stellen, hebt es bei mir auch sehr hoch.
Ja, ich glaube, es ist auch sehr wichtig, halt in was für einer Stimmung man einfach ist. Weil wenn man, also man muss halt in so einer Stimmung dafür sein, so, ja, lass mal Spaß mit dem Spiel haben. Und wenn man es so, weiß ich nicht, ganz ohne zweite Ebene sieht und einfach nur, ich will jetzt einfach eine mitreißende, tragische Geschichte erleben, da fallen dann die Dialoge mehr auf, da fällt dann das Voice-Acting mehr auf. Weil ich habe, also diese Kritikpunkte, die ich dazu gesehen habe und auch die unmittelbaren Reaktionen, die immer positiv waren, ich habe die immer verstanden, dass man sowas haben könnte und ich habe dabei sogar gemerkt, okay, wenn ich dieses Spiel in einem anderen Moment gespielt hätte, wo ich anders drauf gewesen wäre, wo ich nach etwas anderem gesucht hätte, dann wäre ich wahrscheinlich sogar auf dem gleichen Standpunkt gelandet wie diese Leute, aber es hat mich exakt im richtigen Moment mitgenommen und ja, ich war komplett begeistert von dem Spiel.
Ja, naja, wir gingen ja beim Ende so ein bisschen auseinander von der Meinung, ja. Aber insgesamt ist es bei mir trotzdem sehr, also ich mag das Spiel sehr gern. Aber ich glaube, dass diese Einstellung kommt auch so ein bisschen von dem Spiel, was sie halt vorher gemacht haben.
Auf jeden Fall.
Weil Brothers war halt so ein sehr ruhiges, intimes, trauriges Spiel mit einer halt sehr rührenden Geschichte, die eben auch ihr Gameplay in die Geschichte einbezog. Und A Way Out macht das teilweise auch, aber darauf kommt es hier nicht an.
Nee.
Es kommt vielmehr auf dieses Koop-Action-Ding an. Und ja, es ist halt total unrealistisch, was die beiden alles machen und aushalten und wie das alles funktioniert, aber es ist auch
das
ein bisschen egal.
Das ist voll okay.
Ja. Dafür schmeißen sie dich halt von einem guten Szenario ins nächste. Ja. Das, was im Wesentlichen David Cage ja auch macht, nur bei David Cage kommt es halt so mega auf die Geschichte an und ich hatte bei A Way Out nicht das Gefühl, mal abgesehen davon ist auch die Geschichte von A Way Out wesentlich besser als die David Cage-Geschichten. Also das ist auch nochmal ein riesiger Unterschied. So, das war dein März-Spiel quasi.
Das war ein
ne?
März-Spiel.
Mein März-Spiel ist Sea of Thieves. Das kam nämlich auch im März raus. Da hatten ja auch wir beide unter anderem sehr viel Freude mit. Wir haben es einmal mit Mats zusammengespielt. Ich habe es auch ab und zu mit Dani zusammengespielt und auch sehr viel allein gespielt. Und war da im Gegensatz zu ganz vielen anderen Leuten sehr angetan von, weil das für mich genau das war, was ich wollte. Nämlich diese Piratenatmosphäre und dieses sehr einmalige Gameplay, dass ich steuere mein Schiff und entweder wir teilen uns die Aufgaben auf dem Schiff, wenn wir auf einem der größeren Schiffe sind, oder ich kümmere mich halt allein um Segel, um Anker und hast du nicht gesehen und hol mir dann eben meine Schätze oder gehe einfach nur so ein bisschen durch die Gegend schippern und hoffe darauf, andere Spieler zu treffen. Und diese Interaktion mit den anderen Spielern sind halt immer das Highlight gewesen, weil einem Sea of Thieves so schöne Werkzeuge dafür an die Hand gibt, dass man sich irgendwie gegenseitig in eine Kanone stecken und aufs Deck der anderen schießen kann und dann schießt man so ein bisschen drüber hinweg und du siehst halt, wie da jemand ankommt und über dein Boot drüber fliegt oder so. Solche Momente haben das Spiel für mich total ausgemacht und dann sieht es halt noch so extrem toll aus. Das ist bei mir immer noch sehr weit oben dabei und ich schaue immer mal wieder rein. Jetzt in Cursed Sails habe ich noch nicht reingeschaut und das neueste Update war jetzt auch gerade World of Warcraft mit Battle for Azeroth an den Start ging und das dann bei mir zumindest erstmal Priorität hatte. Aber insgesamt mag ich Sea of Thieves immer noch sehr gern.
Ja, muss ich dringend nochmal spielen. Das habe ich jetzt halt die letzten Monate gar nicht mehr gespielt.
Ja, aber das Schöne an dem Spiel ist ja, du kannst ja jederzeit wieder einsteigen, ohne wirklich dir Sorgen zu machen, dass du es irgendwie dass deine Stats zu schlecht sind.
Mir macht es halt alleine nicht viel Spaß. Deswegen brauche ich halt immer jemanden, der mit mir spielt. Und du bist der Einzige, der es noch spielt. Deswegen muss ich dann darauf hoffen, dass du irgendwann noch
mal sagst. Vielleicht gucken wir mal zusammen in Cursed Saints.
Ja, von mir aus sehr, sehr gerne. Aber das ist natürlich auch der Kritikpunkt an Sea of Thieves oder ein möglicher Kritikpunkt, der aber im Umkehrschluss auch die große Stärke ist von Sea of Thieves. Also ich mag es auch sehr, sehr gerne halt. Diese Abhängigkeit vom Mehrspieler ist halt, das meine ich damit, ist gleichzeitig Kritikpunkt, aber auch großer Vorteil. Ich bin da voll bei dir. Ich liebe dieses Spiel.
Ich kann das auch verstehen, wenn man sagt, nee, das ist mir zu langweilig und so und das ist nichts für mich. Weil das bei mir, ich brauche in dem Spiel, das merke ich ja selbst, gar nicht so viel, um meinen Spaß zu haben alleine. So. Aber ich weiß, dass das anderen sehr anders geht und ich habe jetzt gerade erst in meinem Shenmue-Video auch diese Feststellung mit drin. Ne? Ich kann total verstehen, wenn jemand sagt, Shenmue ist mega langweilig. Und ich denke mir nur so, oh, ich lebe in dieser Welt. Und jemand anders sagt, was, ich muss jetzt 3 Stunden warten auf den nächsten Termin.
Mein April-Spiel ist Frostpunk, lieber Tom.
Oh, sehr cool.
Ich hatte
immer noch nicht gespielt.
Wirklich viel Spaß mit Frostpunk. Das ist jetzt kein Spiel, wo ich sagen würde, da spielt man irgendwie 70, 80, 90 Stunden, sondern da habe ich halt die zwei Kampagnen durchgespielt. Ich glaube, es gibt 4, vielleicht auch 3, ich bin mir nicht sicher, wie viel es gab. Aber davon habe ich 2 halt durchgespielt und das sind halt wirklich so Szenarien, die sehr unterschiedlich voneinander sind und wo du unterschiedliche Zielsetzungen hast und wo dann unterschiedliche Dinge im Laufe dieser Kampagne passieren oder diese einen halt Mission, die dann irgendwie ein paar Stunden dauert.
Ja.
Die zweite habe ich sogar in einem Stück irgendwie in 5 Stunden gespielt oder sowas. Die erste hat noch mal länger gedauert. Und das ist so ein Spiel, das dir einfach immer wieder, sobald du irgendwas Neues gelernt hast, dann perfektionierst du das, was du gelernt hast. Oder, sag ich mal, versuchst es eher umzusetzen, was du gerade gelernt hast. Und sobald du es oder sogar knapp bevor du es wirklich umgesetzt hast und in einen Trott reinkommen würdest oder in eine Routine reinkommen würdest, passiert irgendetwas, was dich komplett rauswirft und dir einfach so einen Ast in die Speichen wirft, dass du nochmal alles überdenken musst und dein gesamter Plan gerade über den Haufen geworfen wurde. Du musst ständig harte Entscheidungen treffen. Ich weiß noch, ich habe halt am Ende versehentlich einen diktatorischen Polizeistaat gründen müssen, aber habe halt auch nicht so viele Alternativen gesehen für mich, weißt du? Ich habe halt Leute umbringen müssen und habe die Leute auch so, ne, mit Knüppeln so freundlich gehalten, hab dann vielleicht auch irgendwann sie dazu gezwungen, sag ich mal, glücklich zu sein, sag ich mal. Aber ich meine, dafür haben sie halt überlebt. Und dass es mich in die Situation bringt, wo ich das so hinterfrage und sage, okay, warte mal, ist die Freiheit jetzt wert, dass diese Personen sterben? Was ist mir gerade wichtiger? Das ist wahnsinnig faszinierend. Es ist wirklich ein Spiel, was mit seinen moralischen Entscheidungen wirklich genauso viel Spaß macht wie mit seinem Aufbaupart. Und den finde ich halt auch hervorragend. Also diese Stadt sieht am Ende so cool aus, sieht auch so einzigartig. Diese Steampunk-Ästhetik im Eis ist so toll. Wenn du eines dieser Missionen und diese Szenarien abschließt, wird ja am Ende in so einer, du hast so eine Top-Down-Perspektive und da siehst du quasi im Schnelldurchlauf die gesamten letzten 6, 7, 8 Stunden, wie deine Stadt langsam weiter und weiter wächst, fand ich absolut sensationell, hat mir richtig, richtig viel Freude bereitet.
Schön. Ja, das, wie gesagt, habe ich immer noch nicht selbst reingeguckt. Müsste ich mal machen.
Ist halt auch nicht so zeitaufwendig.
Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Ist ja eigentlich dann sehr leicht zum Nachholen. Ja. Vielleicht mache ich das dann, wenn der Winter kommt, dann passt es
ganz gut. Oh ja. Wäre aber jetzt auch eigentlich für den Sommer ganz geil, dass man sich zumindest mal kalt fühlt.
Ja. Und ein bisschen deprimiert wird.
Ja, oh, haben die es gut wieder gerade erfrieren. Ich wünschte, ich wäre auch da.
Mir fiel es im April auch ein bisschen schwer. Deswegen habe ich bei mir so God of War aufgeschrieben mit einem Fragezeichen dahinter. Weil ich mag ja die neue Version von God of War durchaus. Also ich hatte ja meinen Spaß an dem Spiel. Ich mag auch zu großen Teilen die Story, auch wenn es noch sehr davon vom Nachfolger abhängig ist, ob ich die Story so richtig, richtig mag, weil sie halt nicht abgeschlossen ist, finde ich. Und das es schwingt bei mir immer so ein bisschen mit, dass ich halt so dachte, ja, es hat mich ein bisschen zu wenig überrascht, es hat ein bisschen zu wenig Höhepunkte und ich glaube, mir gefällt tatsächlich das alte God of War-Prinzip ein bisschen besser als das neue. Nichtsdestotrotz sind so Sachen wie einfach das Leviathan-Axt-Gefühl, als ich die das erste Mal geschmissen habe, habe ich sofort gemerkt, so richtig, wie befriedigend das war und wie sehr mir das gefallen hat. Und die Kämpfe haben mir auch am Ende noch Spaß gemacht. Und es macht ja auch ein paar Sachen, um die Kämpfe ein bisschen abwechslungsreich zu halten. Auch wenn es seine Probleme hat, ist es, finde ich, ein sehr schönes Spiel insgesamt und ein sehr hübsches Spiel. Aber eben jetzt nicht mein Lieblingsspiel. Und da weiß ich zum Beispiel nicht, ob das am Ende des Jahres bei mir auftaucht.
Ja, ich schon.
Ja,
ich weiß das.
Das dachte ich mir.
Sollen wir schon aufs Mai gehen?
Wir können gerne zum Mai gehen, ja.
Mai ist eins, was wirklich sehr hoch bei mir im Kurs steht für dieses gesamte Jahr. Und das ist etwas, was vielleicht nicht so viel gespielt haben, ist nämlich Far Lone Sails. Da habe ich mich ja wirklich verliebt drin, als ich es gespielt habe. Ist so ein 2-Stunden-Adventure aus Österreich, glaube ich. Österreich oder Schweiz? Das ist vielleicht auch Schweiz sein. Eins von beiden.
Ich weiß es nicht mehr.
Ich bin mir auch nicht sicher. Entschuldigung, liebe Entwickler von Far Lone Sails. Hat mich komplett begeistert. Das ist so ein 2-stündiges narratives Platforming-Adventure. Platforming, wo direkt eigentlich falsche Erwartungen, weil wirklich viel Plattform musst du hier nicht, sondern du bedienst vielmehr eine riesige Maschine, in der du steckst. So ein bisschen Lovers in a Dangerous Space Time im Singleplayer-mäßig, aber ohne, dass es jetzt wirklich richtig krass anspruchsvoll wird, sondern du gibst halt Gas, musst ab und zu dann mal irgendwie den Motor kühlen oder Sprit nachfüllen, indem du einfach Müll da reinwirfst und der wird dann zu Sprit umgewandelt. Aber insgesamt kannst du, wenn die Maschine einmal läuft, kannst du die auch laufen lassen und dann so auf die Maschine draufklettern aufs Dach und dich dann dort auf so einen Stuhl setzen und neben den Stuhl stellen und dann zoomt die Kamera automatisch raus, wenn du oben drauf bist und dann fährt deine Maschine halt so langsam vorwärts und du kannst einfach diese wunderschön designte Welt dir angucken, während einem plötzlich irgendwann ein großartiger Soundtrack im Hintergrund startet, das Wetter wechselt, die, die Gezeiten ändern sich um dich rum und währenddessen wird eine sehr subtile erzählte Geschichte im Hintergrund dir präsentiert, ohne Worte, komplett ohne Dialog kommt es aus, aber die trotzdem einen gewissen, ja, die hat mich jetzt nicht so weinend zurückgelassen, sag ich mal, aber sie erzählt sich schon echt schön, hat mich mitgerissen und war für mich spannend genug, auch als das auch die mich unterhalten hat. Und dann hat es halt noch dieses Maschinelle, was ich auch damals im Podcast beschrieben habe, dass du ständig, also deine Maschine geht immer weiter kaputt im Laufe des Spiels und wird halt mitgenommen von den ganzen Hindernissen, die du triffst, und du musst sie dann zwischendurch auch reparieren, indem du halt so Reparaturstationen zum Beispiel findest, und die sind halt alle, also da hat sich jemand komplett die Mühe gemacht zu überlegen, wie würde das jetzt funktionieren, wenn von so einer riesigen Cyberpunk, so einem Cyberpunk-Trecker der Reifen gewechselt wird. Wie würden wir das machen? So cool Cyberpunk-mäßig.
Steampunk ist, glaube ich, der bessere
Begriff. Oh, Quatsch, natürlich. Steampunk, nicht Cyberpunk. Steampunk-Trecker. Wie dann dort der Reifen gewechselt wird und das eine Zahnrad in das andere reingreift, ja, und du es dann betätigst. Das ist vollkommen überzeugend. Sieht super aus, toll animiert. Wunderschönes Spiel. Habe ich geliebt.
Ich habe es nicht geliebt, ich habe es einfach nur gemocht.
Ja.
Weil ich fand das auch sehr, sehr schön, das Spiel. Und dieses, ich glaube, das ist der Punkt, den ich auch sehr mag, dieses mechanische, greifbare, dass du wirklich ein Gefühl kriegst für dieses Gefährt, in dem du da sitzt. Vor allem, weil es halt dann irgendwie bricht mal was ab und dann musst du es wieder ein neues Teil ranmachen lassen oder so. Und es ist ja alles linear, ne? Also du hast ja keine Wahl. Aber es vermittelt irgendwie sehr gut, auch wenn das Spiel selbst nicht so schwer ist, diese Bedrohung, in der man sich manchmal befindet, wenn da irgendwie ein Sturm im Hintergrund
ist oder so. Ich wusste halt auch nichts über das Spiel so wirklich, außer dass Leute mögen. Ja, deswegen war ich mir auch nicht sicher, ist das gerade zufallsbasiert oder nicht? Ach so. Und deswegen habe mir halt nie ganz bewusst, wie viel Angst ich gerade haben muss. Weißt du? Also das fand ich sehr cool. Ja,
diese Ungewissheit, ne?
Genau, ich habe irgendwie 3/4 des Spiels gebraucht, bis ich verstanden habe, dass ich allen Müll einfach zu Sprit machen konnte, hab bis dahin nur diese roten Kanister, die du findest.
Oh, das war die einzige. Hast du dir selbst schwerer gemacht?
Ja, ja, genau. Und dann irgendwann habe ich versehentlich irgendwie so ein Stück Müll. Und ich habe gedacht, warum nehme ich eigentlich alle mit? Ich hab mir immer so Müll, der irgendwie interessant und cool aussah, den habe ich mir an diese Haken gehängt in dem Ding und dachte dann, das ist so zur, weiß ich nicht, irgendwie zur Dekoration Deko, einfach da. Und irgendwann ist mir versehentlich so ein Ding einfach in den Ofen und so, oh, das macht cool. Und dann hatte ich halt mein komplettes Schlafzimmer oben rechts voll mit Müll, was ich dann alles benutze.
Ja, warst du dann erstmal ausgesorgt wahrscheinlich.
War ganz lustig.
Okay. Ja, bei mir war es im Mai zwischen 2 Titeln. Nämlich Detroit, nein, Quatsch. Nämlich Pillars of Eternity oder Yoku. Mhm. Yoku's Island Express. Und Pillars werde ich später im Jahr nochmal drüber reden. Ich will Yoku's Island Express eher nochmal erwähnen, weil ich das Gefühl habe, das ist das kleinere Spiel und das verdient die Aufmerksamkeit, weil das fiel ja wirklich so ein bisschen unten durch, selbst bei uns, weshalb wir es auch erst nach dem Release irgendwie im Juli oder Juni besprochen haben. Und dann hat es uns aber beiden gefallen. Du hast es ja dann auf der Switch durchgespielt, ich habe es auf dem PC durchgespielt. Und es ist so ein schönes Spiel, so eine schöne Spielidee, einfach zu sagen, wir machen aus einem Pinball-Spiel ein großes Abenteuer, das sehr leichtherzig ist, das sehr hell und fröhlich ist. Es ist ein totales Gute-Laune-Spiel, hattest du, glaube ich, im Podcast mit Mats oder Leo auch gesagt. Und das, finde ich, trifft auch voll zu, weil jedes Mal, wenn ich dieses Spiel schon sehe, habe ich ein Grinsen im Gesicht, weil das einfach so cool ist. Und dann ist es halt auch befriedigend, durch diese Pinball-Levels zu gehen und diese Sachen freizuschalten und zu sehen, was dann doch alles in dem Spiel steckt, weil es dich ja schon ein bisschen überrascht, auch an manchen Stellen, auch mit den Mechaniken, die es teilweise einführt.
Ja, ich mochte aber auch, dass die Map relativ übersichtlich bleibt. Das habe ich, glaube ich, im Podcast noch nicht angesprochen. Also die übersichtlich ist vielleicht das falsche Wort, weil es zwischendurch halt sehr unübersichtlich ist, einfach wenn du einmal Kunden bist, meine ich aber positiv. Aber wenn du das alles erkundet hast, dann fällt dir auf, okay, so riesig ist das alles nicht. Also es ist kein Gigant, es ist kein Hollow Knight.
Verwoben in sich.
Genau, aber rein von, wenn man jetzt mal anguckt, okay, wie viel Land gibt es hier, das ist jetzt nicht so viel, was aber danach das dann auch ein bisschen befriedigender macht, das Ding weiter zu erkunden, weil du jetzt nicht 2 Stunden immer durch die Gegend rennen musst. Hatte ich sehr viel Freude mit.
Ja, ist ja auch von der Dimension, weil du gerade Hollow Knight erwähnt hast, sehr viel kleiner, weil du spielst ja Yoku's Island Express, wenn du jetzt einfach einmal durchspielst, bis 5-6 Stunden oder sowas. Und wenn du Hollow Knight einmal durchspielst, bist du bei über 20, oder?
Du bist bei 40, ja.
40? Mhm. Okay. Das ist übrigens was, was mich immer noch
mega. Und es kann auch sein, dass das mittlerweile nochmal deutlich mehr, ich weiß nicht, ob das vor oder nach den ganzen kostenlosen DLCs war, weil es hat ja wahnsinnig viel Updates und so noch bekommen mit neuen Bossen, neuen Leveln und so weiter und so fort. Aber Hollow Knight spiele ich ja auch gerade auf der Switch wieder. Bin noch wieder so 6-7 Stunden drin, habe auch jetzt so eingeholt, nein, nicht so weit, so lange habe ich noch nicht gespielt, aber ich bin wieder ungefähr da, wo ich vorher war, weil ich halt wieder viel schneller durchkomme, weil ich einfach weniger Probleme habe und das ist wirklich, also es sagt mir jetzt auch noch mal mehr zu als damals, einfach weil ich es gerade viel konzentrierter spiele und nicht ganze Zeit so mit Pause zwischendurch und dann eine Stunde und hier eine halbe Stunde, da ist es wirklich hervorragend, aber darum soll es jetzt ja nicht gehen.
Yes, Juni. Was ist dein Juni-Spiel?
Juni dachte ich zuerst, als ich mir die Liste durchgeguckt habe, oha, aber dann habe ich ein Spiel gesehen, wo es mir dann doch sehr klar war, nämlich Wreckfest.
Ja, dachte ich mir.
Also ich habe ja mit dem Mehrspieler-Modus von Wreckfest wirklich eine Woche lang jeden Abend 6 Stunden verbracht oder so und am Wochenende einmal auch den gesamten, also ich habe fast mal ein gesamtes Wochenende, Tag und Nacht fast nur Wreckfest im Mehrspielermodus gespielt und hatte da so viel Freude mit. Ich wurde da auch richtig gut drin, gerade weil natürlich Wreckfest auch von vielen Leuten gespielt, die einfach ein bisschen rammen wollen. Ja. Das heißt, wenn du dann jemand bist, der die Strecken wirklich gut kennt und weiß, wann er zu bremsen hat und wann er nicht zu bremsen hat, dann kommst du halt wirklich kontinuierlich in die oberen Ränge. Und dann gab es halt immer mal wieder diesen ein, zwei Leute, die dann reinkamen und ich war so kontinuierlich Erster, Zweiter, rausgeflogen, schade, wieder Erster. Und dann kommt er einfach rein, 2 Sekunden schneller als du, jede Runde und du verstehst einfach nicht, was du anders machen sollst. Aber das gibt mir, das zeigt mir, dass halt in Wreckfest deutlich mehr steckt, als man zunächst glauben mag, weil wenn ein Arcade-Racer, also es hat eine sehr hohe Skill-Ceiling, im Gegensatz zu vielen Arcade-Racern, wo ja dann irgendwann, wenn du weißt, wie du zu fahren hast, dann fährst halt so und gut ist die Sache. Aber hier habe ich das Gefühl bekommen, dass ich auch bei Simulationen habe, wo ich mir einfach denke, das werde ich niemals, ich verstehe einfach nicht, wie die dieses Gefühl dafür haben, wann exakt die bremsen müssen und wie die Gas geben müssen und sowas. Und hier kommt dann noch diese Driften hinzu, was man wirklich beherrschen muss. Also Wreckfest ist ja sehr viel mehr Simulation, als man zunächst glauben mag, wenn man sieht. Das hat mich jetzt zuerst ein bisschen abgeschreckt, aber je mehr ich mich da reingefuchst habe, desto mehr habe ich das auch geliebt. Eines der besten Rennspiele, die ich so in den letzten Jahren gespielt habe.
Du merkst halt beim Fahren voll das Gewicht der Autos,
ja.
Was dann auch wiederum sehr gut passt zu den ganzen Crashes. Weil wenn dann 2 Fahrzeuge mit Karacho gegeneinander crashen, dann fühlt sich das eben nicht an wie irgendwie 2 Matchbox, die so aneinander fahren, sondern wirklich wie 2 tonnenschwere Boliden, die da aufeinandertreffen und dann kommt noch das Schadensmodell hinzu, was ja großartig ist. Du bist ja teilweise total zusammengequetschten Fahrzeugen unterwegs und was ich ja so schade finde, ist so diese ganze Atmosphäre, die das Spiel hat, weil die ist ein bisschen zu steril, ein bisschen einfach zu wenig, so. Aber es hat trotzdem ein paar schöne Ideen im Singleplayer, wo du merkst, dass die Entwickler einfach nur Spaß hatten. Da hatten wir im Stream auch zum Beispiel mit Wreckfest, wo du nur Busse auf der Strecke hast und du fährst so ein kleines Dreirad-Dingsi.
Mr. Beans Auto.
Genau. Und wirst dann total zerquetscht von denen. Und da habe ich auch Screenshots bei mir auf dem Rechner, wo ich halt wirklich nur noch so ein Zentimeter breites Ding fahre. Und der Fahrer ist schon so total zusammengedrückt. Und das ist super lustig.
Ja.
Deswegen sehr gute Wahl. Bei mir ist es auch ein Spiel, wo ich wieder Probleme mit habe, was mir trotzdem richtig viel Spaß gemacht hat, nämlich Mario Tennis Aces auf der Nintendo Switch. Habe ich ja mit Mats zusammen den Story-Modus durchgespielt auf der Superkreuzburg. Könnt ihr euch da angucken. Das hat schon sehr viel Spaß gemacht, weil dann der Adventure-Modus in der Hinsicht überraschend war, als dass er eine richtige Story erzählt hat. Mit teils CG-Cutscenes, teils aber auch einfach nur so Leuten, die sich gegenüberstehen und miteinander quatschen. Und das war einfach sehr lustig und sehr Nintendo-typisch. Er geht halt nur irgendwie seine 5 Stunden oder sowas, was ein bisschen schade ist, weil danach war es das fast mit Singleplayer-Inhalten. Du kannst halt so Turniere machen, so Cups, ganz klassisch, Mushroom Cup, Flower Cup, Star Cup. Aber die sind alle nicht so sonderlich schwer und du schaltest nichts damit frei. Und wenn du sie alle 3 einmal gemacht hast, dann machst du sie halt nochmal, weil eben das Spiel Spaß macht. Aber du merkst trotzdem dem Spiel an, dass sie einen sehr hohen Fokus auf Online setzen, weil es zum Beispiel auch so ist, dass du für jeden Monat in den vergangenen Monaten, für Juli, August und dann jetzt auch bald für September quasi, ich weiß nicht, ob sie Seasons nennen, aber es sind halt so Zeiträume, die sie zählen. Und wenn du in diesem Zeitraum mitmachst am Online-Turnier, schaltest du einen neuen Charakter frei. Das heißt, diese Charakterfreischaltungen sind daran gekoppelt.
Das ist ja weird.
Das ist wirklich weird. Und das heißt, was ich bisher gemacht habe, weil mein Interesse, das online zu spielen, ist einfach nicht so.
Ja.
Ich spiele es wirklich am liebsten, so wie ich es mit Mats gespielt habe, wenn man zu zweit nebeneinander sitzt und einfach zockt, weil wir haben ja teilweise auch gegeneinander gespielt. So macht es mir am meisten Spaß. Und wenn, dann hätte ich halt gern irgendwie ein bisschen mehr zum Freischalten in Singleplayer-Cups oder sowas. Das hat Mario Tennis auf dem 64 und Mario Power Tennis auf dem GameCube immer noch besser gemacht, so sehr ich den Adventure-Modus auch mag.
Mhm.
Aber ja, was ich dann halt gemacht habe, ist jeden Monat einmal mich eingeloggt und einmal am Spiel teilgenommen, damit ich diesen Charakter habe. Der wird dann einen Monat später trotzdem für alle freigeschaltet, so wie ich es verstanden habe. Aber man kriegt ihn früher, wenn man online teilnimmt.
Ist das denn, also siehst du die fehlenden Charaktere in der Auswahl oder ist das eher so ein bisschen kostenloser DLC-mäßig?
Du siehst graue Fragezeichen.
Okay, weil dann ist ja eher so, dass das die Kerncharaktere sind, die dann aber erst nach 3-4 Monaten freigeschaltet werden,
oder?
Nee,
weil
ist ja egal, läuft das gleich hinaus.
Also es wurde, glaube ich, schon von Anfang an angezeigt, dass da noch Fragezeichen sind. Bin mir jetzt auch nicht mehr 100% sicher, ehrlich gesagt. Aber ansonsten hast du nicht groß was freigeschaltet. Du hattest einfach die Charaktere.
Okay.
Du schaltest im Adventure-Modus neue Tennisschläger frei und steigst Level hoch, wodurch sich deine Stats verändern, was ich mega merkwürdig finde. Aber ansonsten gibt's halt nicht viel, so was Freischalten angeht. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ich mag dieses, das mag ich auch in Kampfspielen total gern, Charaktere freischalten. Gab's in Dragon Ball FighterZ zum Beispiel auch kaum. Konntest die Super Saiyajin Blues freischalten, wenn du den Story-Modus gespielt hast, oder sie dir kaufen. Und sie waren, glaube ich, Teil von irgendeiner Pre-Order-Nummer, dass du sie nicht freischalten musstest. Und das finde ich schade. Mach doch einfach diese Option für Online-Spiele, ist alles freigeschaltet, damit man sich da keine Sorgen drum machen muss. Aber für den ganzen Singleplayer- oder Lokalkram schalte ich sie frei. Deswegen freue ich mich total darauf, dass Super Smash Bros. So ein Feature haben wird, wo du mit den 8 Charakteren aus Super Smash Bros. N64 startest und dann nach und nach den Rest freischaltest. Mhm. Weil ich habe da total viel Freude dran.
Ja.
Gut, Mario Tennis Aces, das waren unsere Juni-Spiele. Mal, aber ich finde, die passen irgendwie zusammen, weil das eine ist ein Autospiel, das andere ist ein Tennisspiel.
Mhm. Bei dem einen gehen Autos kaputt, bei dem anderen Tennisschläger.
In den Sommer. Die gehen ja wirklich kaputt.
Ja. Juli nehmen wir auch noch mit.
Genau, der letzte.
Ist der letzte dann, ne? Ja, Juli war, also die letzten zwei Monate allgemein gab ja viel Gelegenheit, um Dinge nachzuholen oder keine Videospiele zu spielen.
Was ich auch prompt getan habe.
Was Tom auch prompt getan hat. denn für den Juli habe ich mich dann tatsächlich für No Man's Sky Next entschieden, weil das für mich immer noch eine fast einzigartige Rehabilitierung ist, die so für ein Videospiel, was jetzt kein Sequel ist oder ein Add-on, sondern hier ist einfach das Hauptspiel, was gepatcht wurde und so von Grund auf neu entwickelt wurde und verändert wurde, dass es mich dann wirklich nur echt mitgenommen hat und ich spiele es jetzt nicht täglich weiter, aber ich denke immer mal wieder daran und habe immer dann doch immer mal wieder ein bisschen weitergespielt und war halt total überrascht davon, wie schnell die Änderungen offensichtlich wurden, wie viel geleiteter durch die Quest durchgeleitet wird, wie viel mehr Spaß mir das Craften im Kontext einer größeren Geschichte und einer größeren Aufgabenstellung macht. Dass es weniger einfach nur das ist, okay, ich habe keinen Bock auf Ressourcen sammeln, ich habe keinen Bock auf Erkunden, sondern vielmehr war, okay, ich habe keinen Bock auf Ressourcen sammeln, ich habe keinen Bock auf Erkunden, wenn es einfach nur purster Selbstzweck ist. Und das geht ja eigentlich auch, Sea of Thieves ist ja genau dieser Selbstzweck und da macht es mir ja Freude. Bei No Man's Sky hat mir das nicht gereicht, aber dadurch, dass ich diesen Kontext jetzt erhalten habe, ich ständig neue Dinge freischalte, neues Schiff freischalte, ich hab bereits jetzt mein zweites Schiff, ich habe einen riesigen Sternkreuzer, ich habe eine neue Waffe, in Anführungszeichen, einen neuen Laser bekommen, was alles, also von den ganzen Sachen habe ich nur eines geschafft in meinem Ursprungserfahrung mit No Man's Sky und das war viel mehr Aufwand und hier bekommst du viel mehr Belohnungen für das Spielen und viel mehr Gefühl dafür, dass du dich verbesserst, dass du neue Dinge siehst. Ich habe eine Basis mir gebaut, was vorher gar nicht ging. Mehrere sogar tatsächlich und da arbeite ich ein bisschen darauf hin, dass ich da neue Sachen freischalte, so Sims-mäßig. Du hast ganz, ganz viele Baustellen, wo du immer Dinge tun kannst und das macht mir sehr viel Freude. Dazu hat meiner Meinung nach einen der besten Fotomodi aller Zeiten Arbeiten. Also, boah, sieht das, kann man damit geile Bilder machen mit diesem
Universum. Einfach wegen den Features? Oder
weniger
weil das Spiel sich so gut eignet?
Dafür. Genau, weil das Spiel sich da so unglaublich gut für eignet. Du hast halt einmal diese Welten einfach, in denen du umkehren kannst. Also, du hast auch tatsächlich ganz, ganz viele Filter und Einstellungsmöglichkeiten. Es ist auch ein sehr, sehr guter Fotomodus für sich. Aber dann in diesem Kontext dieses Universums, das so unglaublich unterschiedliche Dinge präsentiert. Also, gerade in der Third Person im Weltall rumzufliegen und dann im Hintergrund irgendwie so einen roten Himmel zu sehen und dann drei Planeten, das sieht so toll aus. Also ich habe das mal auf Twitter gepostet, das hat mich absolut begeistert, wie schön dieses Spiel ist.
Ich habe es ja bisher nur angespielt und diese ganzen mechanischen Sachen haben bei mir nicht so geklickt. Ich glaube, was mich wirklich am meisten faszinieren würde, wäre diese Entdeckung dieses Universums und dieser ganz verschiedenen optischen Eindrücke, die man sammeln kann. Ja. Weil auch das finde ich immer faszinierend, wenn Leute ihre Fotos aus dem Fotomodus posten und man so sieht, oh krass, das ist No Man's Sky. So nach dem Motto. Aber bis jetzt hat es bei mir noch nicht geklickt. Vielleicht war ich da auch einfach in einer falschen Stimmung gerade für, weiß ich gerade nicht. Müsste ich später nochmal ausprobieren.
Würde es nicht, weil ich glaube, du bist ja noch relativ am Anfang, oder? Es ist halt, es hat halt einen sehr
Ich bin halt gerade so, wo man so fertig war auf dem ersten Planeten und dann gesagt wurde, so, jetzt flieg los. Und dann bin ich mit rumgeflogen, bin auf ein, zwei Planeten gelandet.
Ja, da ist es dann was so, wo es losging, mir dann so richtig Spaß zu machen ab dem Moment. Weil der Anfang ist wirklich sehr kritisch. Es spawnt dich ja mit Absicht in einer toxischen Umgebung irgendeiner Art und Weise. Manchmal ist es Gift, manchmal ist es irgendwie besonders heiß.
Habe ich dir schon erzählen. Meine erste Spielerfahrung war, dass ich halt gestartet bin, erstmal noch nichts wusste über das Spiel, auch Steuerung nicht und fand es auch komisch, in der Third Person Sachen aufzusammeln, weil du halt immer mit dem Cursor raufgehen musst und nicht einfach nur vor Sachen stehen musst. Und dann war da so eine Drohne und die hat mich angegriffen und verfolgt. Und da war noch eine Drohne, die hat mich angegriffen und verfolgt und bin ich gestorben.
Genau.
Das war meine erste Spielerfahrung. Und da dachte ich so, was ist denn das?
Das ist halt jedermanns erste Spielerfahrung, weil aus irgendeinem Grund sie gesagt haben, das ist die ideale Weg.
Und du hast diese Vignette die ganze Zeit von diesem toxischen Dings.
Und hast dann währenddessen die Boxen, die dir erklären, was du gerade machen musst. Und es ist halt so viel, dass du erstmal verstehen musst, wie das überhaupt alles funktioniert, dass man diese gesamte Gefahr einfach hätte rausnehmen sollen, dass du in Ruhe dir lernen kannst, die Mechaniken beibringen kannst. Ich kann nur allen Leuten raten, so da einfach sich durchzukämpfen, auch wenn das ein bisschen anstrengend sein kann. Und danach kann man dann in Ruhe sich wirklich mal damit befassen und deutlich mehr Spaß nochmal damit haben.
Es ist ja auch nicht schlimm, wenn man stirbt in dem Spiel am Anfang.
Ja.
So, aber das weiß man ja nicht. An der Stelle ist man einfach nur ein bisschen überfordert.
Yep.
Ja, im Juli fehlt es mir auch schwer. Also eigentlich habe ich kein so richtiges Spiel im Juli. Das Einzige, was ich mir auch geschrieben habe, ist Octopath Traveler, weil das war, was ich noch mit am meisten dann gespielt habe. Ansonsten habe ich mich ja mit Shenmue befasst und teilweise auch mit Spider-Man-Spielen.
Shenmue heißt das, Entschuldigung.
Shenmue?
Möchte ich nicht verbessern, aber ich als
großer Fan. Das wäre noch was ganz anderes.
Shenmue.
Nee, Shenmue.
Oh, Shenmue. Oh, das ist gut. Das musst du eigentlich mal, da musst du was gerade machen. Ich google. Erzähl mal weiter, ich google
kurz. Es gibt garantiert schon irgendwelche Bilder für. Weil Octopath Traveler halt ein Spiel war, auf das ich mich mega gefreut habe und ich fand die Demo ja großartig und finde das Kampfsystem auch super und hatte dann auch meinen Spaß damit und diese ganze Optik ist so ein schöner Einfall gewesen, 3D mit diesen 2D Classic Sprites aus der SNES-Ära zu mixen. Passt, finde ich, auch super auf die Switch als Plattform, aber wir haben ja jetzt erst im Podcast drüber geredet, deswegen müssen wir es nicht so weit ausführen. Ich habe es halt dann auch erstmal wieder liegen lassen, weil ich halt schon gemerkt habe, ich mache halt schon immer das Gleiche. Und da fehlen die Überraschungen, die du halt vorhin angesprochen hast, die dem mal ganz gut getan hätten, wenn irgendwie mal ein Weltevent passiert wäre, was diese bisherige Struktur aufgebrochen hätte oder was weiß ich, was man hätte machen können.
Das ist halt so, wie du hättest, wenn sie einfach nur die Karte so überarbeitet hätten, dass dir nicht von Anfang an immer angezeigt wird, wo alle Missionen starten, wo du als nächstes hin musst. Wenn das weggemacht worden wäre und du diese Welt sehr viel natürlicher erkunden würdest, das hätte schon viel geholfen. Also es wäre natürlich immer noch nicht so gewesen, wie ich es mir im Idealfall wünschen würde. Aber allein die Struktur nicht ganz so offensichtlich dir zu präsentieren, hätte schon ein bisschen geholfen.
Ich glaube, es hätte tatsächlich auch geholfen, wenn sie gesagt hätten, du hast nicht am Anfang die Wahl, sondern du kriegst einen, von mir aus auch zufällig, sodass das gar nicht erst dieses Ding ist von wegen, hier ist der eine und die anderen sieben holst du dir dann, wo du ja auch sofort weißt, okay, dann gehe ich jetzt mal einmal rum. Und das macht man ja.
Das ist ja die Sache, es gibt ja eigentlich eine ideale Art und Weise. Hat ja einen Grund, dass die Octopath ergeben, die ersten Buchstaben der jeweiligen Namen, und dass die direkt nebeneinander angereiht sind. Hast du das gleich bekommen? Ja, du fängst halt an mit Ophelia und dann den irgendwas mit C und dann den mit C. Also wenn du einfach im Uhrzeigersinn oben rechts bei 1 startest und dann alle einsammelst, dann und den ersten Buchstaben aller Namen ergeben die das Wort Octopath. Deswegen ist es relativ offensichtlich, dass das so die vorgesehene Idealvorstellung der Entwickler ist, diese Leute einzusammeln. Wieso nicht einfach vorgeben? Also ist jetzt nicht so, wie ich finde, dass es viel gewinnt dadurch, dass du dem ersten Charakter einfach random entscheidest, weil du danach dann ja sowieso durch die Welt läufst und dann einfach zum nächsten Charakter gehst und dann einfach immer zum Charakter gehst, der dir halt am nächsten ist, weil wieso solltest du das nicht tun?
Ja, naja, und durch die Levelbegrenzung wird dir auch die Reihenfolge ein bisschen vorgegeben. Also du kannst ja nicht sagen, nö, bevor ich jetzt noch den Rest der Charaktere sammle, mache ich erstmal Kapitel 2 von
dem. Genau, es geht nicht.
Weil dir ja die Level fehlen. Ja. Also es geht in dem Sinne, dass du grinden könntest, aber
ja. Aber auch dann brauchst du ja zumindest mal eine Viererparty dafür.
Ja.
Und da musst du dann ja dann doch
das,
wieder machen.
Das Ding ist, ich glaube, das ist so ein Spiel, für das ich dann in ein paar Wochen wieder so ein Itch spüren werde, wo ich so denke, ah, jetzt dieses Kampfsystem, weil ein Angriff voll aufzuladen, wo der Charakter dann anfängt zu leuchten, nachdem ich ihn schon gebufft habe.
Das sieht so geil aus.
Nachdem ich ihn, wie gesagt, schon gebufft habe und dann diese Attacke zu entfesseln auf diese riesigen Boss-Sprites, die halt so cool aussehen, das ist halt schon sehr gut. Also das ist das Frustrierende an Octopath Traveler. Du hast diese eine Ebene, die ist so großartig und dann das andere, wo du denkst, ach, vielleicht im zweiten Teil.
Ich glaube, ich werde es jetzt auch an der Gamescom-Woche weiterspielen. Oh ja,
schön, wenn du unterwegs bist.
Ich muss halt gucken, wie ich es neben State of Mind und dann vor allen Dingen Hollow Knight, wie viel Zeit ich dafür finde. Aber vor allen Dingen auf der Fahrt, das sind ja 5 Stunden die Zeit, die ich dann habe.
Oh ja.
Aber das ist halt so aktuell ein Spiel für mich eigentlich, was so ein Ding ist, da kann ich mir wunderbar nebenbei das Tablet aufstellen und irgendwas bei gucken. Weißt du, irgendwelche Videos
auf
YouTube, wo ich jetzt keine Aufmerksamkeit hundertprozentig draufgeben muss, und dann mache ich, dann pausiere ich halt das Video, wenn ich bei einem Story-Dungeon ankomme und die Story in Ruhe erleben will, die Atmosphäre aufnehmen will, aber du bist halt wirklich viel einfach auch mit Rumrennen beschäftigt und durch da Dungeons, die relativ ähnlich aufgebaut sind, wo jetzt nicht viel passiert, aber das Kampfsystem macht mir halt unglaublich viel Freude und deswegen, habe ich da jetzt schon 1-2 Mal dann YouTube nebenbei laufen gehabt und fand, das war eine schöne Erfahrung.
Ist auch nicht verkehrt.
Ja.
Ja, okay, das waren, wir sind ja im August.
Ja.
Für den August fällt es noch ein bisschen schwer, ein Spiel zu nennen.
Ja, ich habe keins.
Ja,
naja, es wäre wahrscheinlich Battle for Azeroth.
Ja, genau. Aber ich meine, es steht hier Shenmue Collection bevor, es steht Spider-Man bevor, es steht Valkyria Chronicles 4 relativ kurz bevor. Es war noch irgendwas, über das wir vorhin erst geredet haben. Two Point Hospital kommt jetzt auch noch raus. Shadow of the Tomb Raider kommt bald raus. Und in diesem Jahr erscheinen ja dann noch so Sachen wie Soul Calibur, auf das ich mich sehr freue. Ein kleines Spiel namens Red Dead Redemption 2 kommt in diesem Jahr auch noch raus. Also es kommen schon noch ein paar Spiele, das war, glaube ich. Also da ich könnte noch nicht sagen, was jetzt irgendwie Spiel des Jahreskandidaten sind.
Nee, ich auch nicht. Ich habe so ein paar Dinge im Kopf, wo ich sage, oh, das wird schwierig, wenn ich auf die Liste gucke an Titeln, dass sie da noch überholen. Aber ist noch viel möglich. Es ist aber, also, wir haben kein 2017 dieses Jahr.
Nö, das aber ist, ich finde auch kein schlechtes Spiel.
Es ist auch kein 2014, nein.
Genau.
14 war ja wirklich so, oh, meine Güte. Das ist auch nicht, aber es ist halt so ein bisschen so, oh, okay. Und ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass das die nächsten 2 Jahre so bleibt oder schlimmer wird, weil ja wir dann 2020 die neuen Konsolen bekommen. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass das stimmt, das ist nicht bestätigt, das ist nur, alle Leute, die sie auskennen, scheinen dahin zu tendieren. Und dann glaube ich halt, kann es sehr gut sein, dass dann nächstes Jahr so dieses, ja, wir sind jetzt leider alle schon dabei, einen Next-Gen-Titel zu machen. Deswegen mal gucken. Ich hoffe darauf, dass wir weiterhin viele tolle Spiele bekommen. Und wenn nicht, gibt es ja immer noch die Independent-Szene, die das aufrechterhält alleine.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es mehr Cross-Gen-Spiele geben wird bei der nächsten Konsolengeneration.
Bestimmt, ja. Obwohl, ich meine, mehr, es gab da auch sehr viele dieses Mal. Eigentlich war doch alles Cross-Gen, was so kam. Das war doch, weil alle Angst hatten, dass sich die PS4 und Xbox One nicht verkauft. Ist ja alles irgendwie auf Cross-Gen.
Also, naja, also
auf Mordor. Oh Gott.
In dem Sinn, dass ja, naja, doch, stimmt, es gab doch einige Spiele, ne? Selbst Rise of the Tomb Raider erschien ja auf der 360 und sah sogar ganz okay aus.
Ja. Also Shadow of the Mordor PS3-Version ist immer noch eine der faszinierenderen Dinge, die man sich so angucken kann, weil die einfach nicht funktioniert. Da haben sie einfach so ein Spiel auf eine PS3 portiert, die nicht funktionabel, und da geht der Ton geht ständig aus und das Spiel bricht einfach völlig zusammen.
Weil das war einfach, Warner, oder?
Es war Warner, ja, genau.
Ja, klingt auch sehr nach Warner.
Ich glaube, es erschien auch nur auf der PS3 und nicht auf der 360 dann, weil sie es irgendwie so, oh ja, komm, hau noch raus, was wir hier gemacht haben. Guck euch da, es gibt da ein Video, die auf dem Kanal von den Two Best Friends, die haben einfach mal so ein Jahr nach Release diese PS3-Version, einfach um sie zu zeigen, weil die halt auch Quality-Tests, also Quality-Assurance früher gemacht haben. Und das ist faszinierendes Stück Videospielgeschichte. Sollte man
da sich werden sich ein paar Leute sehr verarscht gefühlt haben, als wirklich sie das im Laden geholt
haben. Das Ding hat ja auch das gesamte Ding nicht. Die gesamte, naja, was war das von Shadow of Mordor? Dieses System.
Achso, halt, das Nemesis.
Gibt's einfach nicht. Ach so. Das ist einfach, das hat's nicht. Und dann ist es einfach ein Spiel, das sieht aus wie von 2002 und läuft halt wie von 1997. Ist unglaublich, das Ding. Ist unglaublich. Faszinierend.
Ja. Okay. Könnt ihr euch ja mal anschauen. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch schreiben, was so eure Spiele der jeweiligen Monate waren oder einfach euer bisheriges Spiel des Jahres oder ob es für euch ein gutes oder ein schlechtes Spielejahr ist. Wie gesagt, für mich ist es einfach ein gutes, ohne das jetzt noch weiter einordnen zu wollen. Aber im letzten Jahr hatten wir halt in dem Zeitraum schon Nier Automata, was mich und ja, dich ja auch so weggeblasen hat.
Horizon,
genau, Persona war ja auch schon
17 draußen. War ja wirklich das Jahr.
Hell aber ich bin da halt nicht pessimistisch, weil es eben noch so viele Spiele gibt, auf die ich mich freue, die noch in diesem Jahr erscheinen. Super Smash Bros. Kommt ja auch noch, Super Smash Bros. Ultimate. Deswegen ist generell, ich finde, das ist so ein, irgendwie ist 2018 ein komisches Jahr, weil es so ein gutes Jahr für Kampfspiele auch noch ist. zusätzlich, was eigenartig ist.
Ich freue mich mittlerweile ein bisschen auf Spider-Man. Ich habe nämlich einen Tweet von Patrick Kleppe gelesen, der mich in so ein Mindset gebracht hat, wo ich so dachte, stimmt. Und zwar hat er mal wieder der kennt sich ja auch ein bisschen mit Insomniac aus und hat da ein paar Mal Sachen auch schon geleakt über interne Spielereien. Und was er gesagt hat, wo ich nicht drüber nachgedacht habe, eigentlich stimmt's voll, ist, dass man Spider-Man einfach als Sunset Order 2 sehen kann.
Ja, ja.
Und das stimmt voll. Also von den Traversal her, das kommt total hin. Es hat natürlich keine mega geil spannenden Waffen, was ein essentieller Bestandteil von Sunset Overdrive war. Aber nichtsdestotrotz war ja das, was mich am meisten begeistert hat dabei, die Bewegungsoption. Und wenn ich das aus dem Sichtpunkt betrachte, dass ich halt ein Sunset Overdrive 2 niemals bekommen werde, leider, weil Microsoft mich persönlich nicht mag. Also das werde ich nie bekommen. Aber dann Spider-Man zu nehmen, ja, würde ich, glaube ich, auch nehmen. Ich glaube, wäre das doch. Vielleicht wird's okay. Vielleicht wird's ein okayes Videospiel.
Ja, bei mir ist ja, ich habe mich ja so viel beschäftigt mit Spider-Man in den letzten Wochen. Da bin ich gerade irgendwie voll drin. Ich freue mich da richtig drauf.
Ist krass, weil ich hätte eher erwartet, dass wenn man so viel Spider-Man denkt, man dann irgendwann sagt, okay.
Nee, ich spiele ja sogar die Spiele, ne?
Also ja, deswegen. Ich habe ja, das hast du jetzt ja bestellt. Und ich finde halt, ist Spider-Man so und, also ist es nicht immer das Gleiche? Das überrascht mich nur, dass man sich so reinsteigern kann.
Also ich glaube, auch das Spider-Man-Spiel jetzt ist im Wesentlichen eine Iteration von dem, was Treyarch auf der PlayStation 2 beziehungsweise auf dem GameCube und so angefangen hat. Schon. Du schwingst dich halt durch die Stadt und machst da Missionen zwischendrin.
Ich meine auch gar nicht nur spielerisch. Ich meine so als Gesamtkunstwerk erscheint mir allgemein Superhelden relativ gleich.
Also da wiederholt sich schon vieles.
Ja.
Also es ist schon vorgekommen, dass ich irgendwie 100 Comics vorgesprungen bin.
Ja.
So weil ich halt immer so von Storyline zu Storyline springe. Und sich Peter Parker da wirklich genau den gleichen psychischen Konflikt gerade dargestellt, der da dargestellt wurde, wie 100 Comics zuvor.
Naja, klar.
Also da sind durchaus Wiederholungen drin.
Nun gut.
Es gibt ja auch verschiedenste Iterationen der Bösewichte, aber ja, das sehen wir dann alles, wie das bei Insomniac
abläuft. Oh, Tom, Venom kommt auch noch dieses Jahr raus.
Venom?
Venom, der große.
Venom.
Oh, wenn Venom. Also Sony-Filme sind immer spannend und Venom, da bin ich, das kann was werden.
Ja, mal gucken.
Mal gucken.
Gut, das soll es gewesen sein für diese Folge von Hooked on Topic. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.